Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die berufliche Bildung braucht dringend eine Frischkur. Dazu gehören ein Mindestlohn für Azubis und neue Berufsbezeichnungen. So jedenfalls will es die Bildungsministerin, wie ihr Rezept ankommt im Bundestag. Da heute darüber abgestimmt hat und bei den Gewerkschaften, klären wir in dieser Sendung. Und wir gucken uns an, wie Studierende per Protest Einfluss nehmen darauf, wer an den Hochschulen lernen darf. Ich bin Stefanie Gebert. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns in Deutschland ist es inzwischen ja so, wer seinen Schulabschluss in der Tasche hat, der denkt zuallererst darüber nach, ob er nicht studieren gehen sollte. Die Karriere über die berufliche Bildung ist für immer weniger Schülerinnen und Schüler tatsächlich eine Option. Das muss sich ändern, das hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek schnell zu Beginn ihrer Amtszeit klargemacht. Sie will die berufliche Bildung modernisieren und stärken. Und dafür hat die CDU-Politikerin eine Reform des bisherigen Berufsbildungsgesetzes auf den Weg gebracht. Heute hat der Bundestag darüber abgestimmt. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Für Auszubildende ist es ein spannender Tag, denn er bringt einige Verbesserungen mit sich. Da ist zum einen das Geld. Es wird einen Mindestlohn für Auszubildende geben. Das ist das Kernstück des neuen Gesetzes. 515 Euro pro Monat ab dem kommenden Jahr soll es geben, später schrittweise mehr. Allerdings gibt es einen sogenannten Tarifvorrang. Das heißt, wenn es Tarifverträge gibt, dann gelten sie, auch wenn es dann weniger Geld für die Auszubildenden gibt. Die Ministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek von der CDU, heute im Bundestag zu ihren Plänen.
Mit einer Mindestausbildungsvergütung, wie wir sie nun vorsehen, ist einerseits Wertschätzung der Leistung verbunden. Andererseits bleiben wir maßvoll, da wir weiterhin auch sehr wertschätzen, dass gerade unsere mittelständische Wirtschaft Hauptanbieter vieler toller Ausbildungsplätze ist.
Vor allem im Osten bekommen junge Leute in manchen Berufen deutlich weniger als diesen Mindestlohn. Fleischer oder Friseure gehen teils mit knapp über 300 Euro pro Monat nach Hause. Kritiker der Neuregelung befürchten allerdings, dass vor allem kleine Betriebe mit bis zu 9 Beschäftigten durch den Azubi-Mindestlohn finanziell zu stark belastet werden. Die Opposition beklagte, dass nur 3% der jungen Leute von der Neuregelung profitieren würden. Die zweite wichtige Änderung, es wird eigenständige Abschlussbezeichnungen geben in der höher qualifizierenden Berufsausbildung, wie Bachelor Professional oder Master Professional. Nur die Bezeichnung Meister bleibt. Das Ziel von Bildungsministerin Karliczek?
Deshalb gibt es zukünftig 3 Fortbildungsstufen, die im internationalen Vergleich verständlich sind. Denn Modernität ist eben auch eine Frage internationaler Anschlussfähigkeit. Und die stellen wir heute her.
Kritik kam von der Opposition, Nicole Höchst von der AfD.
Durch die angestrebte Umbenennung entstehen babylonische Zustände der Begriffsverwirrung in der Berufsorientierung.
Beate Walter-Rosenheimer von den Grünen.
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, Frau Ministerin, stellen wir natürlich nicht durch bloße Namensänderungen her. Arbeitgeber, Gewerkschaften und mit ihnen viele andere laufen Sturm dagegen. Sie fühlen sich übergangen, weil es bisher immer guter Brauch war, hier im Konsens zu entscheiden.
Soweit die Kritik am Berufsbildungsgesetz der Grünen im Beitrag von Nadine Lindner. Das Berufsbildungsgesetz ist vom Bundestag verabschiedet worden. Welche Fortschritte es für die Azubis bringen könnte, haben wir schon ansatzweise in der Diskussion gerade im Parlament gehört. Aber auch die Kritik daran, und die haben auch die Gewerkschaften schon im Vorfeld oft und durchaus vehement formuliert. Matthias Anbuhl ist für den Bildungsbereich im Deutschen Gewerkschaftsbund DGB zuständig. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Frau Gebert.
Fangen wir mal mit dem Positiven an. Sie sehen ja durchaus Vorteile in der Reform des Berufsbildungsgesetzes. An welcher Stelle würde die Ministerin denn Applaus vom DGB für ihre Arbeit bekommen?
Nun kann sagen, dass das Reformpaket, das jetzt heute verabschiedet wurde vom Parlament, auf den letzten Metern wirklich deutlich gewonnen hat. Der Applaus gebührt dabei allerdings weniger der Ministerin als den Parlamentariern, die hier nachgebessert haben. Und ich denke, dass die Bedingungen für die Auszubildenden, für die Berufsschulen, aber auch für die Ehrenamtlichen, die in diesem System auch tätig sind, deutlich besser geworden sind. Wir sind sehr zufrieden mit der Mindestvergütung für Auszubildende. Wir sehen, dass der Besuch der Berufsschule für die Auszubildenden in Zukunft deutlich besser gestaltet wird. Davon profitieren die Azubis, aber auch die Berufsschulen. Und wir sehen auch, dass es jetzt eine Freistellung für ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer gibt. Das heißt, sie kommen garantiert aus ihrem Betrieb raus, wenn sie prüfen wollen. Und auch die Lernmittelfreiheit für die Azubis wurde verbessert. Also da gibt es einige Punkte, die in der letzten Woche noch mit beschlossen worden, mit in das Gesetzespaket bekommen worden. Und das führt dazu, dass wir sagen, dieses Gesetzespaket hat wirklich den Namen Reform verdient.
Ich würde ganz gerne einhaken wollen bei dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, nämlich die Vergütung. Effektiv, Sie sagen, es ist gut, dass es jetzt einen Mindestlohn für Azubis gibt, aber effektiv müssen doch nur wenige Betriebe ab sofort mehr zahlen, denn die Betriebe, die zwar nach Tarif zahlen, aber sehr schlecht bezahlen, können das auch weiterhin tun.
Nun, nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind das ungefähr erstmal zunächst 110.000 Jugendliche, die von der Mindestausbildungsvergütung sofort profitieren würden, ungefähr 7% der Auszubildenden. Aber in der Tat ist in dem Gesetzesentwurf ein Übergang noch geplant von den Jahren 2020 bis 2023. Ein Übergang, wo die Mindestausbildungsvergütung erstmal schrittweise erhöht wird. Und bei den Tarifverträgen ist auch eine Anpassung vorgesehen. Da muss man aber beachten, im Gesetz steht, läuft ein Tarifvertrag aus, dann bekommen die Jugendlichen sofort die Mindestausbildungsvergütung. Wird er gekündigt von der Gewerkschaft, dann bekommen die Jugendlichen, also die Azubis, die Neuen, auch sofort die Mindestausbildungsvergütung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann eine DGB-Gewerkschaft noch einen Ausbildungsvertrag unterhalb der Mindestausbildungsvergütung bekommt. Das heißt, ich denke, das ist ein Übergang für die nächsten 1-2 Jahre. Dann ist die Anpassung aber voll da. Mhm. Und was man auch noch beachten muss, was auch auf den letzten Metern ins Gesetz genommen wurde, es sind zusätzliche Zielgruppen noch eingefügt, und zwar Jugendliche, die eine Ausbildung machen, von der Bundesagentur gefördert bei einem Träger, eine außerbetriebliche Ausbildung, die bekamen bisher 390 Euro, auch die bekommen jetzt die Mindestausbildungsvergütung. Und auch Menschen mit Behinderungen, die bekommen ein Ausbildungsgeld, wenn sie beim Berufsbildungswerk sind. Und auch deren Geld wird angehoben auf die Mindestausbildungsvergütung, sodass wir denken, dass eine große Zahl von Jugendlichen profitiert und diese Zahl auch weiter wachsen wird in den nächsten Jahren.
Kommen wir mal zu einem Kritikpunkt. Sie haben gesagt, Sie selber sehen viel Licht, aber auch einiges an Schatten. Viel Kritik hat sich die Ministerin vorab schon eingehandelt für ihre Idee, neue Bezeichnungen für die Weiterbildung in den Berufen zu schaffen. Etikettenschwindel, sagen die Kritiker. Die Bundesbildungsministerin erhofft sich aber dadurch einen besseren Überblick über die Abschlüsse und dass die berufliche Bildung insgesamt attraktiver wird, auch für Abiturienten. Werden die jetzt mit den neuen Bezeichnungen reihenweise in die Ausbildung starten, oder was ist der Effekt? Was glauben Sie aus DGB-Sicht?
Naja, also ich glaube erstmal nicht, dass die Ausbildung attraktiver wird, weil der Bäckermeister jetzt in Zukunft vielleicht den Zusatz Bachelor Professional haben soll, sondern ich glaube, dass wir in der Tat mit Meister, Fachwirten, Techniker auch schon sehr etablierte Titel haben. Zweitens glaube ich, das geht ja um die Aufstiegsfortbildung. Das heißt, dieser Bachelor-Master-Titel für die normalen Azubis, die eine 3-3,5-jährige Ausbildung machen, greift er ja gar nicht, sondern das geht für die Leute, die dann später sich noch weiter qualifizieren wollen. Und auch die gucken eher auf den Inhalt, nicht auf das Etikett, was draufklebt. Das heißt, sie sagen, habe ich eine hohe Qualität, kann ich das verwerten am Arbeitsmarkt? Und deswegen hätten wir uns eigentlich auch gewünscht, wenn man die Aufstiegsfortbildung aufwerten will, dass man nicht einfach nur ein Etikett dran bappt, sondern dass man wirklich schaut, was passiert inhaltlich. Denn bisher ist es bei den Aufstiegsfortbildungen nur so, dass die Prüfungsanforderungen definiert werden, der Lernprozess dahin nicht. Und wir würden uns wünschen, dass man die Qualität anhebt und nicht einfach nur einen neuen Zettel draufklebt.
Und Prüfung ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Die Prüfer hatten Sie auch genannt. Die Situation der Prüferinnen und Prüfer, bislang ist es ein Ehrenamt, das aber zentral ist natürlich für die berufliche Bildung. Diejenigen, die sich da freiwillig engagieren, können freigestellt werden, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe. Aber die gucken, was das finanziell angeht, weiterhin in die Röhre.
Nun, also erstmal ist es richtig, dass das Prüferehrenamt ganz, ganz wichtig ist für die duale Ausbildung, weil die Betriebe auch wollen, dass die jungen Auszubildenden von Praktikern geprüft werden, die den Betriebsalltag, die Anforderungen der Arbeitswelt kennen. Und in der Tat stehen wir da vor einem riesen Generationenwechsel und wir stellen fest erstmal, dass viele Prüfer eigentlich gar nicht aus dem Betrieb kommen, um die Prüfungen zu machen. Das heißt, die Prüfenden entweder nehmen sie Urlaub für die Prüfung oder sie prüfen am Wochenende. Und das wird zunehmend schwieriger, Prüfer für dieses Ehrenamt zu gewinnen, weil sie sagen, nein, wir wollen jetzt nicht noch unseren Urlaub draufgeben, wir wollen nicht Gehaltsverzicht haben, sondern wir wollen auch eine Anerkennung dafür haben. Und das ist als erster Schritt schon mal wichtig, dass sie jetzt eine Gesetz verankert bekommen, die Freistellung. Das ist auch neu jetzt. Aber in der Tat ist dies nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eben, dass sie eigentlich auch den Verdienstausfall ausgeglichen bekommen müssen. Denn nur so können wir schaffen, den Generationswechsel auch wirklich aufzufangen, der bei den Prüfer-Ehrenamt ansteht. Die Bundesregierung hat vereinbart, jetzt erstmal zu evaluieren und zu gucken, wie sich die Zahl der Prüferinnen und Prüfer entwickelt und wird in 5 Jahren nochmal Bilanz ziehen. Und da kann ich schon garantieren, dass wir als DGB sagen, in 5 Jahren stehen wir hier und werden auch für Verbesserungen im Ehrenamt eintreten.
Machen wir mal einen Strich drunter unter das, was da heute beschlossen wurde. Welche Note bekommt das Bundesministerium für Bildung bei der Reform von Ihnen? Nehmen wir mal klassische Zeugnisnoten, die wir alle aus der Schule kennen.
Okay, wenn ich eine klassische Zeugnisnote nehme, muss ich sagen, die Bundesbildungsministerin hat Anfang des Jahres einen Entwurf vorgelegt, dem ich eine 4- gegeben hätte. Und dank der Parlamentarier und Parlamentarier in der letzten Woche ist das ganze Reformpaket auf eine 2- geklettert.
Neue Titel und mehr Geld sollen die berufliche Bildung attraktiver machen. Einschätzungen zu den einzelnen Teilen dieser Reform des Berufsbildungsgesetzes waren das von Matthias Anbuhl vom DGB. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Vielen Dank, Frau Gebert.
Über den Streit um Bernd Lucke an der Universität Hamburg haben wir hier bei Campus und Karriere schon berichtet. Der Wirtschaftsprofessor wurde wegen seiner Vergangenheit in der AfD von Studierenden beschimpft und bedrängt. Und die Frage nach freier Meinungsäußerung wird weiter diskutiert. Nicht nur, dass in Göttingen Aktivisten die Lesung von Ex-Innenminister Thomas de Maizière gestört haben, auch die Universität Hamburg steht weiter im Fokus. Die Protagonisten diesmal FDP-Politiker Christian Lindner und die linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht. Es steht der Vorwurf von fehlender Redefreiheit im Raum, denn während der eine ein Sprechverbot erhielt, konnte die andere ihre Vorlesung in Hamburg halten. Axel Schröder mit der ganzen Geschichte, die mit dem Fall Lucke begann.
Auf einem kurzen Handyvideo ist zu sehen, mit wie viel Einsatz die von der Hamburger Unileitung bestellten Sicherheitskräfte die Hörsaaltüren geschlossen halten wollen, mit wie viel Wucht ein Dutzend Störer vorgeht, um doch hineinzukommen. Zu sehen ist, wie der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke fluchtartig den Raum verlässt. Zu hören sind die wütenden Rufe der Störer. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. In der gestrigen Bürgerschaftssitzung fand Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank für die Aktion klare Worte.
Ich verurteile auf allerschärfste die Störung und Unterbrechung der Vorlesung von Herrn Lucke. Das ist Unrecht in seiner reinsten Form.
Und Hamburgs Uni-Präsident Dieter Lenzen erklärt heute, dass angesichts der Gewaltbereitschaft der Protestierer die Hochschule an ihre Grenzen gerate.
Wir haben mit erheblichem Aufwand ein Großaufgebot in Gang gebracht, um diese Veranstaltung durchzuführen. Und die Sicherheitskräfte, und das ist das Entscheidende, haben uns im Nachhinein gesagt, so etwas ist nicht zu sichern mit den Mitteln, die privaten Kräften zur Verfügung stehen.
Und deshalb appelliert Dieter Lenzen eindringlich an die Politik. Die solle sich nicht länger wegducken und die Hochschulen mit dem Problem alleine lassen.
Der Staat muss sich überlegen, ob er für seine staatlichen Einrichtungen das so laufen lassen will oder ob der Staat die Verantwortung übernimmt und sagt, wir müssen uns überlegen, ob in einer Gesellschaft, die von sehr, sehr großen Konflikten und Widersprüchen gekennzeichnet ist, nicht neue Überlegungen, auch gesetzlicher Art, getroffen werden muss. Wie können die staatlichen Einrichtungen ihren Aufgaben nachkommen?
Im Übrigen seien teils gewaltsame Proteste gegen politisch Andersdenkende keine Hamburger Spezialität. Auch an der Humboldt-Universität in Berlin, in Leipzig, Frankfurt oder Göttingen gäbe es die gleichen Probleme. Ganz anders gelagert sei dagegen der Fall von Christian Lindner, so Dieter Lenzen. Der FDP-Chef hatte sich via Twitter darüber beschwert, dass die Uni Hamburg der liberalen Hochschulgruppe einen Raum für eine Veranstaltung mit ihm verweigert hat. Offenbar, so Lindner, gehe es der Uni Hamburg um eine Gehirnwäsche der Studierenden.
Ich empfehle jedem Politiker, auch Herrn Lindner, mal rhetorisch abzurüsten. Die Behauptung, der Präsident habe ihm geschrieben, er dürfe hier nicht auftreten, ist falsch. Ich habe ihm nie einen Brief geschrieben. Ich habe das auch moniert und erwarte eine öffentliche Entschuldigung. Es ist so, dass jede Raumvergabe durch eine Verwaltungsstelle entschieden wird, und zwar routinemäßig.
Und dabei seien die Mitarbeiter an die Raumvergabeordnung der Universität gebunden, erklärt Lenzen. Die verbiete ausdrücklich eine Raumvergabe für parteipolitische Zwecke. Dass erst am Montag eine Veranstaltung mit der linken Politikerin Sarah Wagenknecht an der Uni Hamburg stattfand, stehe nicht im Widerspruch zu diesen Regeln.
Frau Wagenknecht ist eine promovierte Volkswirtin. Es war eine wissenschaftliche Veranstaltung. Es war ja auch ein Professor mit dabei, der mit den Personen diskutierte über ökonomische Sachverhalte, beantragt von einem Arbeitskreis, der sich mit Makroökonomie beschäftigt.
Mittlerweile, so Dieter Lenzen, laufen schon die Vorbereitungen für die nächste Vorlesung von Bernd Lucke. Wie die Veranstaltung geschützt werden kann, wird derzeit noch diskutiert. Klar ist, dass sich Dieter Lenzen auch in den nächsten Tagen und Wochen weniger um originäre Hochschulthemen, sondern um Sicherheitskonzepte wird kümmern müssen. Oder um die Bombendrohung, die heute Vormittag einging, unter anderem gegen das Gebäude, in dem er selbst sein Büro hat. Wer dahinter steckt, ist bislang nicht bekannt.
Wer darf an der Universität lehren und wie viel Mitsprache haben die Studierenden in dieser Frage? Dabei bleiben wir nochmal und gucken diesmal nach Berlin. Die Humboldt-Universität dort ist heute vor Gericht gezogen gegen 3 Studierende wegen Hausfriedensbruchs. Sie waren dabei, als das Institut für Sozialwissenschaften vor 2 Jahren besetzt worden war. Auch da ging es ums Lehrpersonal, wie Philipp Banse in seiner Reportage nochmal aufrollt. Und er zeigt auch, was es bedeutet, wenn eine Universität quasi nur noch über Anwälte mit Teilen der Studierenden spricht.
Vor dem Saal 101 des Amtsgerichts Tiergarten haben sich ein Dutzend Sympathisanten versammelt. Sie applaudieren, als ihre 3 Kommilitonen aus dem Saal kommen. Die 2 Frauen und ein Mann waren wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Die Humboldt-Universität hatte Strafantrag gestellt, weil die Studierenden im Februar 2017 einen Raum im Sozialwissenschaftlichen Institut besetzt haben sollen. Sie protestierten gegen die Entlassung des Stadtsoziologen André Holm, der kurz für die Stasi gearbeitet hatte. Die Uni machte die Entlassung rückgängig, die Studierenden räumten das Institut. Das Amtsgericht hat heute Vormittag nun entschieden, der Vorwurf ist fast verjährt, die Angeklagten sind nicht vorbestraft, haben den Raum letztlich freiwillig geräumt und es gibt ein paar formale Fragezeichen. Deshalb wird das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. Das heißt, die 3 Angeklagten müssen je 300 Euro an den Naturschutzbund NABU überweisen. Dann ist das Verfahren vorbei, niemand ist vorbestraft, aber sie wurden eben auch nicht freigesprochen. Andreas, einer der Angeklagten.
Einstellung ist für uns super gut und wir haben jetzt nicht den Stress, mehrere Tage Verfahren zu haben. Wir hätten, glaube ich, schon einen Freispruch bekommen können und es geht gar nicht, dass die HU uns angeklagt hat. Es geht gar nicht, dass irgendwie 600-seitige Akte gesammelt wurde. Es sind super viele Schweigereien von der HU-Seite gelaufen, irgendwie gerade in der Verwaltung.
Wir nehmen die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis,
sagt Hans-Christoph Keller, Sprecher der Humboldt-Universität.
Und nehmen aber auch zur Kenntnis, dass es sich nicht um einen Freispruch handelt.
Eingestellt wurde heute nur das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Die HU hatte aber auch noch Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Denn während der Besetzung seien Schäden von 30.000 Euro entstanden. Was aus dieser Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde, konnte heute weder die Staatsanwaltschaft noch eine Gerichtssprecherin sagen. HU-Sprecher Keller.
Dazu können wir uns im Moment nicht äußern, weil die Entscheidung jetzt erstmal so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Alles Weitere werden wir jetzt sehen.
Die Spannungen zwischen Hochschulleitung und Studierenden schwelen aber auch nach der Einstellung des Verfahrens weiter. Die Angeklagte Luisa B.
Und das ist auf jeden Fall auch das, was ich mir als Betroffene so ein bisschen wünsche aus dem Prozess, dass es halt nicht allein darum geht, okay, wie genau reagiert jetzt die HU auf die BesetzerInnen, sondern ein bisschen allgemeiner, wo sehen wir halt an allen Berliner Hochschulen, dass repressive Maßnahmen gegenüber aktiven Leuten und nicht nur Studis, auch zum Teil im Mittelbau genutzt werden, um ihr Engagement irgendwie einzuschränken.
Vor dem Gericht warten gut 20 Studierende. Einer von ihnen ist Tim Walter. Er sagt, für Druck auf dem Kessel sorge, dass Millionen in die Exzellenzförderung flössen, aber wenig in die Infrastruktur der Unis.
Ich saß im letzten Semester in einem Hörsaal. Der sieht aus, als wäre er von 1850 ist. Es gibt keine Mikrofonanlage, es gibt einen Overhead-Projektor, also wirklich Deutschland 21. Jahrhundert. Der Putz bröckelt von den Wänden, du hast keinen WLAN-Empfang, nichts. Also das sorgt für enormen Druck auf dem Kessel, ja.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es diesen Druck und der wächst hoffentlich auch wieder.
Mio, der seinen vollständigen Namen nicht nennen will, ist 23, studiert Geografie an der HU und war bei der Besetzung vor 2 Jahren dabei. Woher kommt der Druck auf dem Kessel?
Ich glaube, das hat ehrlich gesagt richtig viel auch einfach mit der Bologna-Reform immer noch zu tun, dass Studium immer verschult ist, dass es immer mehr so ist, dass man irgendwie als Student wahrgenommen wird, als jemand, der irgendwie da hingeht, um Bildung zu konsumieren und um fit gemacht werden zum Arbeitsplatz. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen irgendwie eine kritische Bildung. Wir wollen selber mitentscheiden, was wir lernen, wie wir arbeiten. Und wir wollen nicht wie in der Schule irgendwie hingesetzt werden und dass wir Sachen auswendig parken müssen. Also es geht auch einfach um Mitbestimmung. Ich finde, das kann man im 21. Jahrhundert als Studie schon mal verlangen.
Es gibt in bestimmten Feldern Spannungen zwischen der verfassten Studierendenschaft und der Unileitung,
sagt HU-Sprecher Keller.
Aber das trifft jetzt nicht für die gesamte Studierendenschaft zu.
In den Gremien werde lebhaft diskutiert, auch mit Studierenden. Auf mehr Diskussionen will sich Keller an diesem Punkt nicht einlassen. Und der Vorwurf der Verschulung?
Leistungsdruck und Verbachelorisierung und zu viel Bologna sind Argumente, die man nicht nur an der HU hört, sondern in ganz Deutschland, an vielen Unis. Es ist so, ja. Aber das ist kein konkretes Polarisationsfeld, das sich nur an der HU manifestiert.
Und der bröckelnde Putz, die Overhead-Projektoren und das mangelhafte WLAN, das, so der HU-Sprecher weiter, sei Sache des Landes Berlin.
Alle Fans von Actionfilmen wird's freuen. Arnold Schwarzenegger ist zurück. Dark Fate, der sechste Teil der Terminator-Reihe, dreht die Uhren zurück und erzählt den Kampf zwischen Mensch und Maschine. Einfach nochmal. Ob es sich lohnt, verraten Ihnen die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefanie Gebert.